dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist bekanntlich der Missionsbefehl, und jeder Christ kennt diese Sätze sehr genau. Und ich vermute mal, dass viele von uns diese Sätze auch auswendig lernen. Das war meine Aufgabe bei meiner Entlassung aus dem biblischen Unterricht, diese Verse auswendig zu wissen. Ich wusste die schon vorher auswendig. Und was machen diese Sätze mit uns? Man kann diese Sätze ganz unterschiedlich verstehen und interpretieren und ganz unterschiedlich darauf reagieren. Und wir wollen erstmal ein bisschen anfangen. Jesus sagt: Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist so gut, dass Jesus heute Morgen sagt, dass du sicher sein darfst. Jesus ist bei dir, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das gibt gar keine Frage, das ist gar kein Zweifel notwendig. Jesus sagt den Menschen, die ihm nachfolgen, zu, dass er bei ihnen ist, ganz nah unbedingt. Also, du kannst dir sicher sein und dich darüber freuen heute Morgen, du bist nie allein, niemals, nie allein. Es kann nicht sein, dass Gott dich alleine lässt. Es kann nicht sein, dass Jesus sich abwendet. Es kann nicht sein. Er sagt: Ich bin immer bei dir, du darfst sicher sein, so ist das. Das heißt, du hast immer jemanden neben dir, immer, egal wo du steckst. Der Erlöser dieser Welt steht zu dir. Der Erlöser dieser Welt steht zu dir. Wir können aber auch Folgendes lesen und uns darüber freuen. Jesus sagt: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Jesus sagt: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Das ist wieder richtig gut. Das hört sich nicht nur gut an, sondern das ist richtig gut. Jesus ist stärker als jede Supermacht. Jesus ist stärker als jede Krankheit. Jesus ist stärker als jeder Virus. Jesus ist stärker als jede Angst. Jesus ist stärker als alles, was dir in einer schlaflosen Nacht durch den Kopf kommt. Jesus ist nichts unmöglich. Jesus hält die Schöpfung in seiner Hand. Wer glaubt das? Ja, ich glaube das auch. Also, das heißt, Jesus hält mein Leben, meine Familie, meine Sorgen und meine Ängste in seiner Hand. Das heißt aber auch, er hält dein Leben, deine Familie, deine Sorgen und deine Ängste in seiner Hand. Unbedingt, ganz unbedingt. Wenn du also sagst: Okay, mir gilt der Anfang dieser Rede von Jesus und mir gilt auch das Ende dieser Rede, dann gilt uns auch die Mitte. Die Mitte heißt: Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Also, wenn mir der Anfang gilt und das Ende, dann gilt mir auch die Mitte. Wenn ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wenn er diese Welt in Händen hält, wenn ich niemals alleine bin, wenn ich niemals verlassen bin, wenn der Erlöser dieser Welt zu mir steht, dann habe ich genug Grund und genug Halt und genug Kraft, zu Menschen zu gehen und ihm von diesem Jesus zu erzählen, den ich doch erlebe, der an meiner Seite ist, der mir Kraft schenkt, der mich tröstet, der mein Erlöser ist. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die ist nicht so bekannt. Ich glaube, ich habe sie einmal an dieser Stelle schon mal erzählt. König Ben-Hadad von Syrien belagerte mit seinen Truppen die Stadt Samaria, und die Hungersnot in Samaria war so groß, dass sie nichts mehr zu essen hatten, und es kam zu Kannibalismus in der belagerten Stadt. Und 4 Aussätzige, die, weil sie aussätzig waren, vor der Stadt lebten, die hatten beschlossen, ihr Elend abzukürzen und zu den Feinden überzulaufen, damit der Hunger ein Ende hat. Also, sie schleppen sich zum Lager der Syrer vor der Stadt und finden das Lager der Syrer leer vor. Kein Feind da, nirgendwo. In dem Glauben, dass die Ägypter und die Hethiter den eingeschlossenen Samaritanern zur Hilfe kommen, hat Gott diese Menschen verwirrt, und die Syrer sind im Glauben, dass die Ägypter und die Hethiter kommen, geflohen, einfach Hals über Kopf abgerückt. Und die Aussätzigen, die 4 Aussätzigen, die glauben ihren Augen nicht. Gold und Silber und alle Vorräte, jede Menge zu essen, jede Menge vor ihren Augen. Und die 4 Aussätzigen, die hauen sich die Bäuche voll und raffen Gold und Silber und feiern das Fest ihres Lebens. Wir lesen diese Geschichte in der Bibel, im Alten Testament, 2. Könige 7, Vers 9. Nach dem 6. Gang, wenn man richtig satt ist, dass man nicht mehr essen kann, kam ihm folgender Gedanke: Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Interessante Sachen stehen in der Bibel. So interessante Sachen. Warum sind denn die 4 Aussätzigen mit Gold und Silber nicht getürmt? Warum haben sie denn die Entdeckung, dass es so viel zu essen gibt, nicht einfach für sich behalten? Warum? Weil sie merkten: Hey Leute, unser Glück, das ist so groß, das ist einfach viel zu viel Glück für uns. Stellt euch vor, die Feinde geflohen, das Beutegut zurückgelassen, die Vorratszelte voll bis zur Decke und Samaria steckt in der Klemme. Tore zu und keiner ahnt es, dass man sich vor der Tür satt essen könnte. Und dann laufen die los zum Tor der Stadt Samaria und sagen: Hey Leute, auf die Tore, Leute, kommt, macht die Tore weit, kommt, esst euch satt, das Leid ist zu Ende. Mensch, Leute, haben wir ein Glück. Die 4 haben das mit ihren eigenen Augen gesehen. Die 4 sind satt, rundherum satt, haben so dicke Bäuche. Die 4 haben das Erleben ihres Lebens gemacht. Und sie laufen los. Stellt euch vor, da ist einer ganz aufgeregt und erzählt ganz aufgewühlt, was Gott in seinem Leben getan hat. Leute, Gott ist so gut. Gerade letzte Woche hat er mir so viel Mut gegeben. Ich muss dir das einfach mal erzählen. Und dann sprudelt die Geschichte heraus und erzählt seinem Arbeitskollegen, was er erzählt hat. Und die Geschichte klingt so ähnlich wie die der vier Männer. Von Hunger ist da die Rede, von Hunger nach Leben, von der Sehnsucht, dass endlich etwas geschieht und dass endlich sich etwas bewegt. Von der Sehnsucht ist zu hören, ernst genommen zu werden, von Sorgen ist die Rede und von unmöglichen Umständen und davon, dass Gott ihm begegnet ist und dass Gott ihm geholfen hat und dass Gott ihm eine Lösung geschenkt hat und dass er gemerkt hat, hey, er ist tatsächlich nicht alleine und Jesus ist tatsächlich an seiner Seite. Steht da doch von Jesus, er ist immer und überall bei uns. Wer glaubt das? So, wunderbar. Und wer hat das erlebt? Wunderbar, ich habe das auch erlebt. Das ist doch gut, von Dingen zu erzählen, die wir erlebt haben. Ganz natürlich, wenn wir begeistert sind, wenn wir Jesus erfahren haben, wenn uns ein Licht aufgegangen ist, wenn uns Gottes Nähe so nah war, dass wir urplötzlich wieder Grund unter den Füßen haben, dass wir urplötzlich wieder Hoffnung haben, dann werden wir davon erzählen, unbedingt. Und dann erzählt dieser Mann, dass er das spürt, dass er spürt, dass er nicht allein ist und dass es Gottes Macht ist, die er in seinem Alltag erfahren hat. Und er sagt dann, hey du, ich habe das wirklich erlebt. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Das ist doch gar nicht schlimm, gar nicht schwer. Dieser Satz erschließt sich von den Rändern her. Nämlich, wer die Macht von Jesus erlebt hat und wer das handfest gespürt hat und wer das erlebt hat, dass Jesus mit zum Arzt geht und dass er bei der OP mit dabei ist, dass Jesus mitten im Alltag, mitten im Durcheinander des Alltags zu erfahren ist und mitten im Durcheinander der Gefühle und Hormone da ist, der schweigt nicht. Ich hatte, glaube ich, meine letzte OP vor 3 Jahren. Ich hatte die fast verpasst. Ich musste um 7 Uhr im Krankenhaus sein, war ich auch ganz brav, um 7 Uhr da. Habe alle meine Papiere abgegeben, habe mich auf der Station gemeldet. Annette kam um 9 Uhr dazu und dann saßen wir da. Und dann saßen die Herrschaften, sagten die im Schwesternzimmer, wir können Sie eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, setzen Sie sich da mal in den Besucherraum. Und da saß ich. Und dann war 11 Uhr und dann bin ich wieder rein auf die Station, habe gesagt, sagen Sie mal, was ist mit meiner Operation? Ach, wir haben Sie schon überall gesucht. Also Hose aus, Hemdchen an und ab auf den Tisch. Und dann wurde ich runtergeschoben und lag da in dem Vorbereitungsraum und dann kam so eine nette Schwester und die hat mich immer zugestreichelt. Und ich dachte, was hast du denn? Ich habe gar keine Angst. Also ich hatte gar keine Angst. Kennt das jemand von euch? Vor einer OP keine Angst zu haben, einfach ruhig zu sein? Ich hatte nicht diese dicke Tablette gekriegt, die hatte ich auch schon mal ein paar Jahre davor gekriegt. Die hatte mich so getrönt, mir war alles egal, der Fahrstuhl hätte abstürzen können. Wer hat so eine Tablette schon mal gekriegt im Krankenhaus? Ja, ich auch. Aber da hatte ich keine gekriegt. Ich hatte einfach keine Angst, ganz ruhig. Ich habe es dann doch mit der Angst zu tun gekriegt. Wer ist von euch schon mal im Bethanien-Krankenhaus operiert worden? Keiner doch. Also Heinz hat mir dieselbe Geschichte erzählt, die ich auch erlebt habe. Ich musste durch so eine Durchreiche durchkrabbeln. Ja, ihr auch? So wie in der Küche, wie man so, manch einer hat so eine Durchreiche. Ich musste da von meinem Bett runterkrabbeln, durch so eine Durchreiche und dann auf den OP-Tisch auf der anderen Seite. Da hatte ich Angst. Ich hatte nicht Angst vor der OP, sondern ich hatte Angst, vor dem Tisch zu fallen. Man kann das so sehr, man kann Jesus so nah erleben, dass man sagt, Hey, ich brauche jetzt eigentlich gar keinen Trost, ich brauche den gar nicht. Ich bin gerade so getröstet, gerade so gehalten. Das ist etwas ganz anderes zu lesen, dass Jesus sagt, ich bin bei dir, oder das zu erleben, dass Jesus wirklich bei dir ist. Darum gibt es manchmal schwierige Situationen in unserem Leben. Das sind unsere Chancen, Jesu Nähe zu erleben, Jesu Frieden zu erleben, Jesu Trost zu erleben, etwas zu erleben, was einem niemand geben kann und von dem man erzählen kann und auch erzählen wird, weil man Gott erlebt hat. Darum ist das so wichtig, dass wir Jesus in unserer Mitte haben, hier in diesem Gottesdienst, und dass wir ihn erleben können im Gottesdienst und dass du auch erzählst, wenn du ihn erlebt hast. Denn was du erlebt hast, das kann man dir nicht nehmen, davon kannst du sprechen. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament gibt es so viele interessante Sätze, zum Beispiel Gottes Wort, Psalm 34, Vers 9. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist, glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht findet. Wer von euch möchte glücklich sein? Ja, was für eine blöde Frage. Jeder. Also hier in diesem Psalm steht, glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht findet. Wer möchte bei Gott Zuflucht finden? Ich, das ist gar keine Kinderfrage. Zuflucht muss man suchen. Suchen. Das heißt, nimm dir doch vor, heute Morgen, du wirst Zuflucht suchen bei Gott und du wirst Zuflucht bei Gott finden. Und der Psalmbeter, der sagt, probiert's doch aus. Probiert es doch aus. Macht euch doch auf den Weg. Macht euch doch auf den Weg. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Wer hat von uns, habe ich das gerade eben schon gefragt, bei Gott Zuflucht gefunden? Also die Leute, die sich jetzt melden, hatten schon mal Zuflucht bei Gott gefunden. Das heißt, der Psalmbeter sagt, du bist glücklich. Du bist glücklich. Geh doch mit dem Wissen und mit dem Gefühl nach Hause, dass du glücklich bist. Dass du glücklich bist. Stellt euch vor, ein Heer von glücklichen Menschen verlässt gegen 12:30 dieses Haus und dieses Grundstück. Ein Heer von glücklichen Menschen. Und ein Heer von glücklichen Menschen schweigt nicht, sondern ein Heer von 100 glücklichen Menschen erzählt zu Hause, dass sie glücklich sind. Erzählt zu Hause, hey du, mir ist heute Morgen was passiert, mir ist Gott begegnet. Wie, dir ist Gott begegnet? Ja, mir ist im Gottesdienst Gott begegnet. Gott hat zu mir gesprochen. Ey, du hast doch einen Vogel. Nein, ehrlich, Gott hat zu mir gesprochen. Mir ist Glück, mir ist aufgefallen. Ich finde Zuflucht bei Gott. Und ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich Zuflucht gefunden habe bei Gott. Hey du, mir ist Gott begegnet in diesem Gottesdienst. Und das muss ich dir einfach mal erzählen. Stell dir vor, du gehst morgen in deinen Betrieb und hast so ein eigenartiges Lächeln. Und dann fragt dich dein Arbeitskollege, sag mal, was ist denn los, was hast du am Wochenende getrunken? Und dann sagst du, ja, nix oder wenig. Was ist passiert? Hey, du, mir ist Gott begegnet. Wo ist dir denn Gott begegnet? Ja, in der Christusgemeinde ist mir Gott begegnet. Du musst unbedingt mal mitkommen. In der Christusgemeinde begegnet mir Gott. Wie, in der Kirche begegnet mir Gott? Ja, in der Kirche begegnet dir Gott. Komm doch mal nächsten Sonntag mit. Wem ist hier schon mal Gott begegnet? Das ist außerordentlich. Außerordentlich. Frag mal deinen Arbeitskollegen, ob die ihm schon mal Gott begegnet ist. Oder frag mal deine Nachbarin, die du vielleicht nachher irgendwann triffst, ey, ist dir schon mal Gott begegnet? Das ist so krass, so krass. Warum rennen so wenige Aussätzige zurück? Warum rennen so wenige Aussätzige zurück zu ihren Leuten und schreien es heraus? Leute, es gibt Leben. Leute, kommt und esst. Es ist doch alles da. Es ist alles umsonst. Leute, die wollen nicht euer Geld. Die haben etwas viel Besseres in der Christusgemeinde. Leute, da ist Gott. Haltet mich für verrückt. Aber mir ist am letzten Sonntag Gott begegnet. Warum rennen so wenige Christen Arme schwingend durch die Gegend? Weil der Teufel tut, was er kann, um Königskinder einzureden, sie seien ganz arme Schlucker. Es passiert so wenig. Er weiß, wie er Christen blind machen kann. Er weiß, wie es geht, dass Christen aufeinander losgehen. Er weiß, wie das geht, dass Christen anfangen zu jammern. Und dann ist Gemeinde plötzlich ein ganz kläglicher Haufen, ganz klein. Und dann geht's bergab. Und dann hat man nichts mehr zu sagen. Und dann hat man auch nichts mehr zu bringen. Und dann kämpft so ein kleiner Haufen irgendwie ums nackte Überleben. Aber Jesus hat doch was ganz anderes. Etwas ganz anderes. Damit das nicht geschieht, können wir alle etwas tun. Wir können etwas für Hygiene sorgen. Jeder Christ braucht die tägliche Dusche mit der Liebe Gottes. Wie wäre das, wenn wir miteinander sagen würden, okay, wir nehmen jeden Tag, jeder, eine Dusche mit der Liebe Gottes. Wer will das tun? Wir brauchen die Liebe Gottes, dass uns die Liebe nicht ausgeht zu Gott, zu uns und zu dem Nächsten. Jeder Christ braucht jeden Tag ein ganz herzhaftes Stück lebensschaffendes Wort Gottes. Wer will jeden Tag ein herzhaftes, großes Stück Wort Gottes zu sich nehmen? Jeden Tag ein kräftiges Stück. Und jeder Christ braucht jeden Tag die tägliche Zündung durch den Heiligen Geist. Wer will sich jeden Tag zünden lassen durch den Heiligen Geist? Ich mich unbedingt, unbedingt. Also nochmal, wir brauchen jeden Tag die Dusche mit der Liebe Gottes, sonst geht uns die Liebe aus. Wir brauchen jeden Tag ein herzhaftes Stück Wort Gottes, sonst werden wir mut- und kraftlos. Und wir brauchen jeden Tag die Zündung durch den Heiligen Geist. Gezündet durch den Geist Gottes, erfrischt durch die Liebe Gottes, satt durch das Wort Gottes, wirst du staunen und denken. Und diesen Gott, den ich doch heute erlebt habe, den will keiner haben. Wie kommt das? Ich habe ihn doch heute erlebt. Ich habe heute in seiner Liebe geduscht. Ich habe heute erlebt, dass er zu mir geredet hat. So ein herzhaftes Stück habe ich mir genommen. Und ich habe doch heute erlebt, dass der Geist Gottes mich berührt hat. Heute. Und diesen Gott will keiner. Wir können nicht von den Erlebnissen von vor 20 Jahren leben. Gott will jeden Tag erlebt werden. Gott möchte jeden Tag erfahren haben werden. Was ist der Unterschied zwischen Milch und fester Nahrung? Was ist der Unterschied zwischen einem geistlichen Säugling und einem, der feste Nahrung zu sich nimmt? Milch wird einem immer zugebracht, immer zugebracht. Die anderen müssen dafür sorgen, dass du geistlich irgendwie in Schwung kommst. Das ist wie Milch. Flasche rein und saugen. Wird dir immer gebracht. Immer gebracht. Feste Nahrung für Christen, die erwachsen werden, die holen sie sich selbst. Die nehmen sie sich selbst. Die sind nicht mehr darauf angewiesen, dass andere einen pushen. Sie nehmen sie sich selbst und sie bringen anderen auch Nahrung. Und wie kommst du vom Säugling, wie kriegst du die Bewegung vom geistlichen Säugling zum geistlichen Erwachsenen? Indem du aktiv wirst. Du duschst dich jeden Tag in der Liebe Gottes. Du nimmst dir jeden Tag so ein herzhaftes Stück Wort Gottes. Und du lässt dich jeden Tag zünden durch den Heiligen Geist. Weil du dabei bist, erwachsen zu werden oder schon erwachsen bist, wirst du das wollen. Wirst du das wollen. Und du wartest nicht, dass dir jemand das immerzu in den Mund stopft. Jesus sagt, nach seiner Auferstehung von den Toten, stell dir mal vor, du kennst eine Persönlichkeit, die von den Toten auferstanden ist. Das ist krass. Das gibt es auf dieser Welt nur einmal. Und du kennst diese Persönlichkeit, die von den Toten auferstanden ist. Er sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Jesus hat sich ganz normale Leute, nämlich so wie dich, ausgeguckt und mich, damit wir seine Sprecher, seine Boten auf dieser Erde sind. Jesus sagt, hey, du bist mein Mitarbeiter. Du bist genau die Person, die ich brauche, um ganz bestimmte Menschen in einem ganz bestimmten Winkel dieser Erde zu erreichen. Sie brauchen genau deinen Charakter. Sie brauchen genau deine Fähigkeiten, deine Einstellungen. Sie brauchen genau deine Altersgruppe, deinen Sinn für Humor, deine Botschaft. Sie brauchen dich und mich. Was für ein Auftrag. Wir sind schon total stolz, wenn der Vertreter des Vertreters, des Vertreters, des Vertreters deines Chefs dir sagt, ob du ihn nicht für 14 Tage vertreten könntest. Gott, der Schöpfer dieser Welt, sagt dir und mir heute Morgen, hey, sei mein Mitarbeiter, sei mein Mitarbeiter. Sei mein Mitarbeiter. Welch eine Wertschätzung und welch eine Ehre, dass wir erzählen dürfen in dieser Welt, wer Jesus ist. Die Frage heute Morgen ist an uns, wer macht mit? Wer macht bei diesem Auftrag mit? Überlegst dir mal kurz. Jesus sagt von sich, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, er hat alle Macht, geht gar nicht um deine Fähigkeit, sondern um Jesu Fähigkeit. Jesus sagt, er ist bei dir an jedem Tag. Jesus sagt, du bist nie allein. Und Jesus sagt, er gibt dir, wenn du mit ihm mitarbeitest, seine Kraft. Wer macht mit? Wer möchte den Auftrag von Jesus annehmen? Ja, dann steht mal bitte auf. Wir wollen den Leuten in der eingeschlossenen Stadt zurufen, Leute, es gibt zu essen. Leute, es gibt Leben. Leute, ich weiß, wo es Gott gibt. Ich weiß, wo es Gott gibt. Ich möchte beten. Jesus Christus, hier stehen so viele Leute mit mir gemeinsam. Und du stehst in unserer Mitte. Danke, Herr, dass es sich nicht um uns dreht, sondern es dreht sich um dich, um deinen Auftrag. Und danke, Jesus, dass du uns deinen Auftrag anvertraust. Und danke, dass du sagst, ja, genau mit dir schreibe ich Geschichte an diesem Tag. Und genau mit dir schreibe ich Geschichte morgen. Und diese Welt, Herr, meine Familie, meine Nachbarn, unsere Städte, in der wir leben, brauchen das, dass du Geschichte schreibst. Danke, dass du sie mit uns schreibst. Und danke, dass wir dein Handeln erleben werden, heute und auch morgen. Dusche uns jeden Tag mit deiner Liebe. Schenke uns jeden Tag ein kräftiges Wort Gottes. Und zünde uns jeden Tag mit deinem Geist. Amen.